NDR Info. Echo des Tages.
Über 10.000 Menschen sind weltweit an Ebola erkrankt. Diese aktuelle Zahl hat heute die Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Am schlimmsten wütet die Seuche nach wie vor in Liberia, Guinea und Sierra Leone. Was tun gegen Ebola? Derzeit wird darüber vor allem in den USA debattiert, nachdem dort zwei Bundesstaaten strengere Quarantäneregeln für zurückkehrende Helfer beschlossen haben. Ein Konzept, das auch in Deutschland Anklang findet. Wir berichten darüber. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Massenproteste in Italien. Die Gewerkschaften machen Front gegen Renzis Reformpläne. Nach Anschlägen im Sinai. Die ägyptische Führung verhängt den Ausnahmezustand. Wegen Mordes. Im Iran ist eine 26-jährige Frau hingerichtet worden, die sich gegen eine Vergewaltigung gewehrt hatte. Und im Sport geht es natürlich um die Fußball-Bundesliga mit den aktuellen Ergebnissen und einem neuen Trainer für Werder Bremen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in New York. Der Mann ging joggen, fuhr U-Bahn, besuchte ein Bowling-Center und das alles mit dem Virus im Blut. Seit in den USA ein Mediziner, der aus dem Seuchengebiet in Afrika zurückgekehrt war, positiv auf Ebola getestet wurde, ist eine Debatte über Sicherheitsbestimmungen neu entbrannt. Dabei wollten die Bundesstaaten New York und New Jersey nicht mehr länger nur debattieren. Sie haben gehandelt und Bestimmungen deutlich verschärft. Der in den Ebola-Gebieten mit Patienten in Kontakt kam, muss bei seiner Wiedereinreise 3 Wochen in Quarantäne. Andere Bundesstaaten könnten nachziehen. Aus New York, Georg Schwarte.
Die Bundesstaaten New York und New Jersey waren gestern vorangeprescht. Jetzt überlegen 3 weitere Bundesstaaten in den USA, auf deren internationalen Flughäfen Reisende aus Westafrika einreisen dürfen, eine verpflichtende 21-Tage-Quarantäne für alle heimkehrenden Ebola-Helfer einzurichten. New Yorks Governor Cuomo war gestern anzuhören, dass das, was die nationale Gesundheitsbehörde CDC bisher an Einreisevorschriften bereithält, eher ein schlechter Witz sei.
I consider the guidelines not rigorous enough. And this is a strengthening of those guidelines.
Ich halte die Vorschriften schlicht für unzureichend. Wir verschärfen diese Vorschriften jetzt, sagt er. Einseitig, weil New York und New Jersey das Recht und die Pflicht hätten, ihre Grenzen zu schützen. Seit gestern muss jeder Ebola-Helfer, der aus Westafrika kommend auf den Flughäfen JFK oder Newark landet, 21 Tage in Quarantäne. Verpflichtend. Bisher hatte die nationale Behörde CDC eine sogenannte freiwillige Quarantäne empfohlen. Cuomo kommentiert das eher bitter.
Voluntary quarantine. No, it's almost an oxymoron to me. You know, this is a very serious situation.
Freiwillige Quarantäne, das ist ein Widerspruch in sich. Die Lage ist viel zu ernst für so etwas. New York hat gerade erst böse Erfahrungen mit der freiwilligen Quarantäne gemacht. Der erste Ebola-Fall der Millionenmetropole, der Mediziner Greg Spencer, der für Ärzte ohne Grenzen in Guinea Ebola-Patienten behandelt hatte, hielt sich nicht an diese freiwillige Quarantäne, war 10 Tage lang in New York unterwegs, fuhr U-Bahn, besuchte Restaurants, ging joggen. Nach dieser Erfahrung wollten New Jersey und New York künftig nicht mehr auf die freiwillige Kooperation angewiesen sein. Die verpflichtende Quarantäne übrigens gilt ab sofort auch für alle anderen Flugpassagiere aus Westafrika, sollte sich nach einem ausführlichen Interview am Flughafen herausstellen, dass sie in Ebola-Gebieten unterwegs waren. Wer keinen Wohnsitz in den beiden US-Staaten hat, wird dann ab sofort für 21 Tage in staatlichen Quartieren untergebracht. New Yorks Bürgermeister de Blasio versucht derweil, die New Yorker zu beruhigen. Kein Grund zur Aufregung, die Lage sei gut im Griff. Ebola sei überdies sehr schwer zu übertragen.
The situation is being handled and handled well. There is no cause for everyday New Yorkers to be alarmed. Ebola is an extremely hard disease to contract.
Bereits gestern hatten die Behörden in New Jersey eine erste Krankenschwester, die in Westafrika Ebola-Patienten behandelt hatte, am Flughafen Newark unter die neue verpflichtende Quarantäne gestellt. Kurz darauf bekam die Frau Fieber. Ein erster Ebola-Schnelltest aber fiel negativ aus. Der Ebola-Patient in New York ist derweil weiter in stabiler Verfassung. Gestern hatte ein Spezialteam der Gesundheitsbehörde die Wohnung des 33-Jährigen desinfiziert und Material für weitere Tests mitgenommen. Die Nachbarn informiert und gelassen. Ich mache mir mehr Sorgen um ihn als um mich. Er hat schließlich Ebola, sagt eine Frau.
I'm more concerned about him than I am for myself. I mean, he's the one with Ebola.
Ob die nationale Gesundheitsbehörde in den USA jetzt ihre Vorschriften für alle Bundesstaaten verschärft? Möglich, sagte ein Sprecher. Das Weiße Haus wollte Fragen danach gestern nicht kommentieren.
Aus New York war das Georg Schwarte. 3 Wochen Quarantäne für alle Helfer, die aus Ebola-Gebieten zurückkehren. Das Beispiel aus New York und New Jersey könnte Schule machen. Auch in Deutschland hat es eine Debatte angefacht. Wird hierzulande genug getan für die Sicherheit? Charlie Grüneberg fasst die Stimmen zusammen.
Das Bundesgesundheitsministerium sieht bislang keine Notwendigkeit einer Quarantäne für zurückkehrende Helfer aus Ebola-Gebieten. Wie das Ministerium in Berlin mitteilte, sind zunächst die örtlichen Gesundheitsämter zuständig. Bislang, so das Ministerium, müssen sich zurückkehrende Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger beim Gesundheitsamt melden. Die Behörde kann dann eine Beschränkung der beruflichen Tätigkeit anordnen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, Hilde Mattheis, hatte zuvor Quarantänemaßnahmen für deutsche Ebola-Helfer gefordert. Das Robert-Koch-Institut warnt derweil vor überzogener Angst. Die Sprecherin des Instituts, Susanne Glasmacher, sagte dem Westdeutschen Rundfunk, in einer deutschen Großstadt sei eine Ausbreitung von Ebola kaum möglich.
Was man natürlich immer nicht ausschließen kann, sind einzelne eingeschleppte Fälle, und ausschließen kann man auch nicht, dass sich, wenn man die Erkrankung spät erkennt, der eine oder andere enge Kontakt ansteckt. Aber selbst in den USA bei den Patienten in Dallas haben sich nicht die Angehörigen angesteckt, sondern zwei Krankenschwestern.
Glasmacher wies darauf hin, dass die Patienten erst dann ansteckend seien, wenn sie Symptome zeigen. Dann, so die Sprecherin des Robert-Koch-Institutes, seien die Erkrankten aber meist zu schwach, um noch große Reisen zu unternehmen oder mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Ähnlich äußert sich Alexander Kikuli. Der Seuchenexperte aus Halle fordert stattdessen ein Protokoll mit Verhaltensweisen, an die sich die Helfer vor Ort und nach ihrer Rückkehr halten können.
Ein solches Protokoll könnte zum Beispiel so aussehen, dass die Helfer regelmäßig sich selbst Fieber messen, zweimal am Tag, dass sie registrieren, mit wem sie Kontakt hatten, und dass sie beim Auftreten von Symptomen natürlich selbstverständlich sofort eine Isolationsstation oder ein geeignetes Krankenhaus aufsuchen.
Vor allem, so Kikulé, müsse alles unternommen werden, um zu verhindern, dass sich deutsche Helfer vor Ort anstecken. Andernfalls würde es noch schwieriger werden, geeignete freiwillige Helfer zu finden. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes haben sich in Deutschland bislang etwa 200 geeignete Helfer gefunden. Weitere Freiwillige werden noch gesucht. Die Bundeswehr will etwa 250 Helfer in die betroffenen Regionen Westafrikas entsenden.
Italien steht vor durchgreifenden Reformen, wenn denn Matteo Renzi sich durchsetzen kann. Der Ministerpräsident will den Arbeitsmarkt flexibler machen und dafür auch den Kündigungsschutz lockern, was wiederum die Gewerkschaften auf die Barrikaden treibt. Auf einer Großkundgebung in Rom haben sie heute ihrem Ärger Luft gemacht. Mehrere hunderttausend Menschen gingen auf die Straße. Aus Rom, Gregor Hoppe.
Die Gewerkschaften haben Position bezogen gegen eine Regierung, die man bislang eher dem eigenen Lager zurechnen durfte. Kämpferische Töne von der Vorsitzenden des größten Gewerkschaftsbunds in Italien, Susanna Camusso.
Noi non deleghiamo nessuno!
Wir delegieren die Sache des Arbeiters an niemand anderen. Wir bleiben besessen von der hohen Arbeitslosigkeit im Land und betroffen von den Mienen der jungen Frauen und Männer, die sich fragen, ob sie hier eine Zukunft haben und einen Arbeitsplatz.
Che non sanno se avranno un lavoro o un futuro.
Vor der Lateranbasilika, dem Platz im Herzen des Roms der kleinen Leute, waren die Demonstrationszüge zur Abschlusskundgebung zusammengeströmt. Strahlendes Herbstwetter. Die Veranstalter sprechen von 1 Million Teilnehmer. Eine ganz bestimmt stark übertriebene Zahl. Aber die Fallbeispiele, die die Gewerkschaftschefin anführte, kennen fast alle aus eigenem Erleben. Arbeiter, für die jede Ausschreibung eines Auftrags eine weitere Lohnsenkung bedeuten kann, die sie hinnehmen müssen, um nicht den Job zu verlieren. Rentner, die jedes Jahr wieder feststellen, dass sie immer weniger haben. Frauen, die aus dem Job fliegen, weil sie schwanger werden. Mütter, die einen Kindergartenplatz bräuchten wegen ihrer Arbeit, ihn aber nicht finden. Und die dann nicht mal die 80 Euro Unterstützung monatlich bekommen, die ihnen versprochen sind. Studierende, die nicht wissen, ob es etwas bringt, sich weiter reinzuhängen, und die sich fragen, wie lange es sich die eigenen Eltern noch leisten können, sie weiter studieren zu lassen. Italien habe als einziger EU-Staat keine Steuer für Superreiche und Höchstverdiener, so die Gewerkschaftschefin weiter. 10% der Privathaushalte verfügten über 50% der Privatvermögen im Land. Eine tiefgreifende Umverteilung müsse her, um mit öffentlichen Geldern Arbeitsplätze zu schaffen und mehr Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Mehr Arbeitslosen Taschengeld, vor allem aber Hände weg vom Kündigungsschutz. Im Gegenteil, ihn ausweiten auch auf Unternehmen von unter 15 Personen Belegschaft. Die Plakate, die zur Abschlussdemo des Generalstreiks aufrufen, zeigen denn auch drei Köpfe: Premier Renzi, die Arbeitsministerin und Fiat-Boss Sergio Marchionne. Er hat Italiens Großunternehmen Nummer 1 zu einem nicht mehr italienischen Global Player umgewandelt. Entlassen wir sie mit gutem Grund, steht über den Köpfen auf dem Plakat. Dieser gute Grund rechtfertigt bislang jede Kündigung. Klagt der Gekündigte dann aber, und das Gericht stellt fest, die Kündigung war unbegründet, muss der Betrieb ihn wieder einstellen und das volle entgangene Gehalt zurückerstatten, und zwar auf einmal. Premier Matteo Renzi schlägt vor, die wenigen Kläger abzufinden. Anstatt Jahre um Wiederanstellung zu streiten mit offenem Ausgang, dabei aber keinen anderen Posten annehmen zu dürfen, könnten sie so mithilfe des Staates gleich etwas Neues suchen. Diese Lockerung des in Italien sehr strikten Kündigungsschutzes, Renzi spricht Obama-like von Jobs Act, werde Privatunternehmern den Anreiz bieten, zu investieren und einzustellen. Woran die Kritiker der Reform, es gibt sie auch in Renzis Partei, nicht glauben, schon gar nicht für das arme Süditalien. Sollte Renzi als Linksdemokrat auf mehr Entgegenkommen gesetzt haben für seine Reformen, als vergangene Mitte-Rechts-Regierungen bekamen, dann haben ihm die Gewerkschaften heute erstmal laut und deutlich die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Es waren die schlimmsten Anschläge seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Morsi. In Ägypten sind 31 Soldaten ums Leben gekommen, als auf der Halbinsel Sinai zunächst eine Autobombe explodierte und später an einem Kontrollpunkt Extremisten das Feuer eröffneten. Präsident al-Sisi verhängte den Ausnahmezustand über einen Teil des Sinai. Aus Kairo berichtet Stefan Elatz.
Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, denn viele Schwerstverletzte werden derzeit noch in den Krankenhäusern versorgt. Saleh Ibrahim, ein ägyptischer Journalist, war am Anschlagsort bei El Arish, nicht weit von der Grenze zu Israel. Dass die Zahl der Opfer, der Toten und Verletzten so hoch ist, liegt daran, dass die Terroristen dieses Mal eine Autobombe benutzt haben. Zuvor haben sie diese Methode im Nord-Sinai in letzter Zeit nur zweimal angewendet, denn sie haben Schwierigkeiten, einen Selbstmordattentäter zu finden, den man überzeugen kann. Es ist jedem Terroristen bekannt, dass solche Operationen seinen Tod bedeuten. Für Ägyptens Militärherrscher ist dieser jüngste Angriff in jedem Fall ein verheerendes Signal. Dasselbe Militär, das doch Stabilität und Wiederaufbau des Landes garantieren soll, erfährt Verluste wie im Krieg. Entsprechend harsch fällt die Reaktion aus. Präsident Abdul Fattah al-Sisi tagte mit dem Nationalen Verteidigungsrat. Anschließend verkündete das Staatsfernsehen drastische Maßnahmen. Notstand, Ausgangssperre, Militäroffensive im Nord-Sinai sowie 3 Tage Staatstrauer. Schon heute wehen die Flaggen auf Halbmast. Der Notstand gelte für den nördlichen Streifen des Sinai von der Grenze zu Israel im Osten bis zum Suezkanal im Westen, kündigte das Staatsfernsehen an. Praktisch ein Viertel der Halbinsel ist davon betroffen. Besonders hart für die Bevölkerung ist die Ausgangssperre ab 17 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Handynetze und Internet in der Region wurden schon gestern abgeschaltet, um die Kommunikation mutmaßlicher Terrorgruppen zu unterbinden. Ägyptens Staatsfernsehen zeigt Trauerflor. Ein schwarzer Balken erscheint im Bild. Gesendet werden getragene Musik oder die Nationalhymne. Bis auf einen kleinen touristischen Küstenstreifen im Süden bei Sharm el-Sheikh ist der Sinai schon seit mehr als einem Jahr Schauplatz einer Militäroffensive der Regierung. Gegen Schmuggler und Terroristen, so heißt es offiziell. Aber seit Juli 2013, seit der Absetzung des Präsidenten der Muslimbrüder, häufen sich in Ägypten die Anschläge, ganz besonders auf dem Sinai. Die Muslimbrüder selbst sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus. Sie distanzierten sich aber laut einer Website ihrer politischen Allianz Nafesa, das Fenster, nicht von den Anschlägen. Die Anschläge gehörten zur düsteren Bilanz des Militärputsches, heißt es dort. Es sei notwendig, dass das Militär sich aus der Politik und in die Kasernen zurückziehe.
Um Kobane wird weiter erbittert gekämpft. Die Truppen des sogenannten Islamischen Staates feuerten letzte Nacht wieder mit schwerer Artillerie auf die Kurdenstadt in Nordsyrien. Die US-geführte Koalition wiederum flog einen Angriff auf die Dschihadisten. Immerhin können die Kurden in Kobane jetzt auf Verstärkung hoffen. 150 Peschmerga-Kämpfer aus dem Nordirak wollen sich morgen auf den Weg machen in die belagerte Stadt. Christian Buttgereit berichtet.
Die Peschmerga sollen bereits morgen die türkisch-syrische Grenze nach Kobane passieren, melden kurdische Medien aus dem Irak. Die türkische Regierung hatte zugestimmt, dass die Peschmerga die einzig mögliche Route über die Türkei nehmen. Allerdings wurde die Zahl der Kämpfer von ursprünglich 200 auf 150 reduziert. Ein kurdischer Militärsprecher sagte, die Soldaten würden schwere Waffen nach Kobane bringen, um die Milizen des Islamischen Staates schnell zu besiegen. Der Vorschlag, Peschmerga zur Verstärkung nach Kobane zu schicken, war vor 2 Wochen von der kurdischen Autonomieregierung im Nordirak ausgegangen. Nach Verhandlungen mit den USA und syrischen Kurden hatte sich die Türkei einverstanden erklärt. Einen Korridor, durch den auch türkische Kurden zum Kämpfen nach Kobane kommen könnten, lehnt die Regierung in Ankara jedoch ab. Unklarheit herrscht noch darüber, ob auch Kämpfer der Freien Syrischen Armee Schützenhilfe in Kobane leisten. Das hatte der türkische Staatspräsident Erdogan gestern angekündigt. Er sprach von 1300 bewaffneten Soldaten. Kurdenvertreter sagten hingegen, es gebe kein derartiges Abkommen. Sie warfen Erdogan vor, Verwirrung stiften zu wollen. Die Gefechte um Kobane sind in der Nacht unvermindert fortgesetzt worden. Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat feuerte nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit schwerer Artillerie in Richtung der türkischen Grenze. Geschosse seien in der Nähe des Grenzpostens eingeschlagen. Die US-geführte Koalition hat den Angaben zufolge in der Nacht mindestens eine IS-Stellung bei Kobane bombardiert.
5 Jahre saß Rehane Jabari im Iran in der Todeszelle. Heute Morgen ist die 26-Jährige hingerichtet worden. Mord ist ihr Verbrechen aus Sicht der iranischen Justiz. Die junge Frau dagegen hat bis zuletzt darauf beharrt, sie habe sich gegen einen Vergewaltiger gewehrt. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
Die 26-Jährige war vor 7 Jahren unter dem Vorwurf festgenommen worden, einen ehemaligen Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes vorsätzlich getötet zu haben. Die damals 19-jährige Studentin hatte bestätigt, Morteza Zarbandi mit einem Messerstich in den Rücken verletzt zu haben. Zu ihrer Verteidigung hatte sie erklärt, in Notwehr gehandelt zu haben, da Zarbandi sie vergewaltigen wollte. Die Familie des Getöteten hatte der zum Tod durch den Strang Verurteilten eine Begnadigung in Aussicht gestellt, sollte sie den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung fallen lassen, was Rehane Jabari jedoch strikt ablehnte. Gegen ihre Hinrichtung durch den Strang hatte es zahlreiche Proteste im Iran sowie internationale Appelle gegeben. Zuletzt hatte der Sprecher des EU-Parlaments, Martin Schulz, in einem Brief an seinen iranischen Amtskollegen Ali Larijani beklagt, der Prozess gegen Rehane Jabari sei nicht fair gewesen. Die iranische Justiz weist derlei Vorwürfe zurück.
Mehr als ein Dutzend Europaabgeordnete sind in die Ukraine gereist. Sie wollen sich ein Bild machen von den Bedingungen, unter denen morgen ein neues Parlament gewählt wird. Diese Bedingungen sind alles andere als ideal. Rund um Luhansk und Donetsk im Osten wird nach wie vor immer wieder gekämpft. Eine Wahl wollen die Separatisten dort nicht zulassen. Dennoch gilt die Abstimmung als Richtungsentscheidung für die Ukraine. Präsident Poroschenko hofft auf eine Bestätigung seines pro-westlichen Kurses. Aber auch radikale und populistische Parteien kämpfen um die Wählergunst, unter anderem beim Thema Korruption, wie Hendrik Jarczyk aus Kiew berichtet.
Seit über 20 Jahren werden in der Ukraine Korruption und Vetternwirtschaft beklagt. Die bisherigen Parlamentswahlen konnten daran indes wenig ändern, im Gegenteil. Diesmal, so der allgemeine Wunsch, soll endlich alles ganz anders werden. Erwartungen, die vor allem der Populist Oleg Ljaschko zu erfüllen verspricht. Was die Lustration und den Kampf gegen die Korruption anbelangt, da werden wir natürlich entsprechende Schritte unternehmen und sind auch bereit, den Präsidenten hier zu unterstützen. Klingt gut, die Frage ist nur, ob das auch gelingt, zumal die Vorstellungen des oft radikal argumentierenden Politikers, wie diese Ziele erreicht werden sollen, nicht unbedingt demokratischen Spielregeln entsprechen. Stabilität, Frieden und wirtschaftliche Prosperität, 3 weitere Begriffe, die den Wahlkampf dominierten. Vor allem proeuropäische Kräfte suggerieren hier, entsprechende Schritte zu unternehmen. Wie sie dies allerdings konkret bewerkstelligen wollen, das haben die einzelnen Kandidaten nicht verraten. Was offenbar zählt, ist die Hoffnung, dass dank dieser Parlamentswahl ein Neuanfang überhaupt möglich sein wird. Vor allem angesichts des im Land herrschenden bewaffneten Konfliktes. Man muss sich nicht unbedingt Russland anschließen, aber man muss auch nicht um jeden Preis mit Russland kämpfen oder streiten, wobei wir Europa natürlich brauchen. Vorstellungen ganz im Sinne des Staatspräsidenten. Ein wenig Appeasement-Politik mit Moskau und gleichzeitig den Kurs Richtung Europäische Union fortsetzen. Das überzeugt die Mehrheit der Wahlberechtigten, Der Block Petro Poroschenko, meint die Kiewer Soziologin Olga Balakirjeva, dürfte aus dieser Parlamentswahl deshalb auch als Gewinner hervorgehen. Die Menschen möchten, dass der Präsident seine friedlichen Initiativen und seine EU-orientierte Politik fortsetzt. Genauso wie seine Ideen, die Lebensqualität im Land zu verbessern und die Wirtschaft zu modernisieren. Ganz alleine das Schicksal der Ukraine bestimmen können, wird Präsident Petro Poroschenko trotzdem nicht. Da sind Koalitionspartner nötig. Und die stehen auch schon bereit. Konkret der amtierende Premierminister mit seiner Volksfront und die einst als Hoffnungsträgerin des Landes vom Westen so sehr unterstützte Julia Timoschenko mit ihrer Vaterlandspartei. Sollten sie politisch ernsthaft miteinander kooperieren, dann hätte es die Opposition im Parlament, und zwar gleichgültig, ob rechtsorientierte Populisten, Oligarchen oder verkappte Kommunisten, ziemlich schwer. Ein Novum in der Ukraine und damit vielleicht doch ein Hoffnungsschimmer für einen Neuanfang.
Könnte in Thüringen der erste linke Ministerpräsident Deutschlands ins Amt gewählt werden? Es ist diese Frage, die das Bundesland im Osten derzeit in den Mittelpunkt des politischen Interesses rückt. Einige Weichen sind schon gestellt für eine rot-rot-grüne Koalition. Wenn jetzt noch die SPD-Mitglieder Ja sagen, dann hat der linke Bodo Ramelow beste Chancen auf das Führungsamt. Über dieses Thema hat heute auch die Thüringer SPD debattiert, aber nur am Rande. Denn beim Landesparteitag in Erfurt standen Personalien ganz oben auf der Tagesordnung. Als Konsequenz aus der Wahlniederlage hat sich die Partei eine neue Führung gegeben. Zum Vorsitzenden wurde, wie Uli Sondermann-Becker berichtet, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein gewählt.
Ich sage hiermit Ja, ich nehme die Wahl an. Das ist eine hohe Verantwortung. Ich werde alles dafür geben, dass die SPD wieder dahin kommt, wo sie hingehört.
Fast 90% Zustimmung, das ist für Thüringer SPD-Verhältnisse ein Rekordwert. Mit dieser breiten Zustimmung im Rücken kann sich Andreas Bausewein und seine neue SPD-Führungsmannschaft jetzt an die gründliche Renovierung der Thüringer Sozialdemokratie machen.
Wir wollen eine neue Seite im Buch der Thüringer SPD aufschlagen, die sich dadurch kennzeichnet, dass die Zeit der Flügelkämpfe innerhalb der Partei beendet ist.
Jahrelang hatte sich die Thüringer SPD regelmäßig über die Frage zerlegt, wie halten wir es mit der Linkspartei? Das ist jetzt geklärt. Die SPD kann sich eine Zusammenarbeit mit der anderen Partei links der Mitte vorstellen, auch wenn die Mitgliederbefragung der SPD-Basis noch nicht abgeschlossen ist. Es steuert alles darauf zu. In der Aussprache wurden die Pro- und Kontra-Argumente ausgetauscht. Im Bündnis mit links könne man sich nicht profilieren, sagte etwa SPD-Landtagsvize Uwe Höhn. Ein Weg aus der Misere der Wahlniederlage sei das nicht.
Insgesamt sehe ich das von einigen vorhergesagte Steigerungspotenzial in 5 Jahren für meine Partei in einer solchen Verbindung eher als begrenzt an.
Bausewein hält ihm entgegen, die Erfahrung zeige aus anderen Bundesländern, die Regierungsverantwortung würde die Linke zurechtstutzen, endlich einmal auf den Boden der Tatsachen holen.
Zum anderen geht ihr auch weitgehend die Möglichkeit verloren, sich links der Mitte gegen die SPD zu profilieren.
Vorbehalte gegen die Linke wegen deren Vergangenheit als SED bleiben. Kriegsentscheidend werden sie wohl nicht mehr. Mit der ehemaligen Blockpartei CDU habe man doch auch zusammengearbeitet. Das ist ein häufig gehörtes Argument. Harald Seidel, der vor 25 Jahren in Schwante die SDP und später die Thüringer SPD aus der Taufe gehoben hat, der streicht sich durch seinen imposanten Bart und meint dazu:
Nach 25 Jahren muss man auch die Kirche im Dorf lassen und so. Ne?
Bei der Mitgliederbefragung will auch er für Rot-Rot-Grün stimmen.
Alle 2 Jahre wird der Westfälische Friedenspreis verliehen. Mit ihm werden Persönlichkeiten oder Organisationen geehrt, die sich um den Frieden verdient gemacht haben. Heute ist in Münster diese Auszeichnung vergeben worden, und zwar an sehr unterschiedliche Preisträger. Zum einen wurde die internationale Raumstation ISS geehrt, zum anderen bekam den Friedenspreis, wie Marco Poltronieri berichtet, die Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
David Hellwig war denn auch der Erste, der den Preis aus den Händen von Laudato und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier entgegennahm.
Ich glaube, es ist das Wichtigste, was in diesem Rahmen dieser Arbeit passieren kann, dass wir eben jetzt stellvertretend für all diese Menschen, die Stunden investieren, Jahre investieren in diese Arbeit, diesen Preis entgegennehmen. Das ist großer Ansporn für die weitere Arbeit, die wir noch leisten wollen.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier würdigte den Einsatz von Tausenden junger Menschen, die überall in Europa Kriegsgräber pflegen und sich um Völkerverständigung bemühten. Zum Beispiel dadurch, dass sie in Bildungsstätten und Jugendcamps aufeinander zugehen und sich um ein friedliches Europa bemühen. Steinmeier zog aber auch Parallelen zu heutigen Kriegen und zum Terror.
Und wie dringend wir Ihre Stimme brauchen, das merken wir, wenn heute junge Menschen in den Bann von Hass und Fanatismus gezogen werden, nach Syrien oder in den Irak ziehen und am barbarischen Terror dort teilnehmen. Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, sind die Gegenstimme der Hassprediger. Denn Sie sprechen und hören zu und diskutieren mit jungen Menschen aus der ganzen Welt.
Anschließend ging es in luftige Höhen zur Besatzung der ISS, dem zweiten Preisträger. Die Auszeichnung entgegennehmen konnte der deutsche Astronaut und ISS-Besatzungsmitglied Alexander Gerst natürlich nicht. Aber für eine Grußbotschaft aus der Raumstation reichte es.
Wir arbeiten tatsächlich zu dritt. Wir kommen von drei unterschiedlichen Kontinenten. Das ist so eine erfolgreiche Zusammenarbeit und diese Raumstation funktioniert so toll, dass ich das schon finde, ist ein großartiges Beispiel dafür, was internationale Kooperation doch leisten kann.
Stellvertretend nahm der erste Deutsche im All, Thomas Reiter, den Westfälischen Friedenspreis entgegen, zusammen mit seinen Kollegen, einem russischen und einem US-amerikanischen Raumfahrer. Die Zusammenarbeit mit seinen internationalen Kollegen verliefe vorbildlich, sagte Reiter, ein Stück Frieden im All.
Wir betreiben dort oben Forschung zum Wohle der gesamten Menschheit und ich finde, die internationale Raumstation ist in der Tat auch ein Symbol für friedliche Zusammenarbeit.
Der Preis des Westfälischen Friedens ist heute zum 9. Mal vergeben worden. Er ist mit 100.000 Euro dotiert. Die Preisträger teilen sich das Geld.
Soweit der Bericht von Marco Poltronieri. Und damit sind wir beim Sport und das heißt heute vor allem beim Fußball. Ein neuer Trainer bei Werder, der 9. Spieltag der Bundesliga, das und mehr fasst Michael Augustin im Studio zusammen.
Es ist viel passiert in der Fußball-Bundesliga. Aktuell läuft das Spiel Leverkusen gegen Schalke, 0:0 steht's dort. Vorher ist Borussia Dortmund seinem Rhythmus treu geblieben. In der Champions League top, in der Bundesliga eher das Gegenteil. Der BVB hat gegen Hannover 96 durch ein Tor von Kiyotake mit 0:1 verloren. Trainer Jürgen Klopp und seine Dortmunder sind auf den 15. Tabellenplatz zurückgefallen.
Wir haben uns in eine Situation gebracht, in der Ruhe vorm Tor und all solche Dinge jetzt nicht einfach mal so im unteren Regal liegen, sondern liegen im ganz oberen und da ist schwer ranzukommen. Und dementsprechend ist das einfach eine Situation, durch die man sich durchkämpfen muss. Ja, also für heute erneut eine die Fresse bekommen und jetzt geht's weiter.
Hannover 96 hat dagegen zum ersten Mal auswärts getroffen und mit diesem einen Tor gleich mal 3 Punkte geholt. Daran beteiligt war auch Torhüter Ron-Robert Zieler mit einer ganz starken Leistung.
Ja, egal wer heute Mann des Spiels geworden ist, heute hat die Mannschaft gewonnen. Ja. Wir waren in einer ganz, ganz schwierigen Situation, hatten jetzt eine Negativbilanz hingelegt, die letzten Spiele. Und wir haben heute von vornherein gesagt, dass wir einfach alles dagegen setzen wollen, leidenschaftlich spielen wollen. Die Mannschaft hat das heute über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht.
Und ist Tabellen-Siebte. In Dortmund hatte ja auch der HSV vor kurzem mal gewonnen. Doch in Berlin gab es für die Hamburger diesmal nichts zu holen. Die Mannschaft von Trainer Joe Zinnbauer verlor bei Hertha BSC mit 0:3.
Das Ergebnis hört sich jetzt auch hoch an, weil man 3 Tore kriegt. Aber nach dem 2-0 oder auch nach dem 1-0 muss man versuchen, nochmal ein Tor zu machen. Wir können auch dann stabil stehen und können dann abwarten und fahren mit 1-0 nach Hause. Aber ich denke, unsere Fans wollen dann noch mal sehen, dass wir nach vorne spielen.
Das spektakulärste Spiel gab es in Frankfurt zu sehen. 9 Tore in 90 Minuten und am Ende ein 5:4 für den VfB Stuttgart. Außerdem gewann Hoffenheim gegen Paderborn 1:0. Augsburg besiegte Freiburg mit 2:0. Und in Bremen hat es einen Trainerwechsel gegeben. Robin Dutt ist am Tag nach dem 0:1 gegen Köln entlassen worden. Sein Nachfolger ist der bisherige U23-Trainer Viktor Skripnik. Sein Assistent wird Ex-Nationalspieler Thorsten Frings. Werder-Manager Thomas Achin hat Dutt nicht mehr zugetraut, die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz wegzubewegen.
Viktor Skripnik ist ein Trainer, der hier schon einen langen Weg gemacht hat bei Werder Bremen. Auch ein Trainer, den wir gerne entwickeln wollten, weil du immer in so eine Situation kommst in einem Verein, wo du einen Trainer brauchst, den du dann eben auch in solchen Situationen nicht ins kalte Wasser schmeißen willst, aber den du einfach kennst und dem du auch zutraust, hier eine Cheftrainerrolle einzunehmen.
Außerdem hat Marco Bode eine neue Position eingenommen. Der Ex-Nationalspieler ist neuer Aufsichtsratschef bei Werder Bremen und Nachfolger von Willi Lemke. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat St. Pauli die Rolle des freundlichen Gastgebers eingenommen. Die Hamburger verloren gegen Karlsruhe 0:4. Kaiserslautern und Düsseldorf trennten sich 1:1. Und in der Handball-Bundesliga war das Spitzenspiel ein spannendes Spiel. Der THW Kiel gewann bei den Rhein-Neckar-Löwen knapp mit 29:28.
Soweit Michael Augustin mit allem Wichtigen vom Sport. Zum Schluss noch eine Erinnerung. Heute geht die Sommerzeit zu Ende. Das heißt, in der Nacht werden die Uhren um 1 Stunde von 3 auf 2 Uhr zurückgedreht. Was wiederum bedeutet, der Sonntag wird 1 Stunde länger und morgens ist es beim Aufstehen wieder etwas heller. Und mit diesem Hinweis geht auch das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.